mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Heute gibt's eine neue Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und ich habe eine super Frau, eine der Schauspielerinnen hier bei mir zu Gast, nämlich Andrea Sawatzki. Lieber Clemens, du bist auch als unser Producer natürlich, du hörst ja immer mit, Zeuge geworden eines Gesprächs unter Frauen.
Ja, also erstmal natürlich ist das ja eine ganz großartige Frau. Das ist so, früher war das so ein Grund, Tatort zu gucken, obwohl man keine Krimis mag, fand ich immer so. Da war die Andrea durchaus mal ein Einschaltgrund, auch tolle Ausstrahlung. Ja. Aber ihr habt natürlich großartig gesprochen und sie hat viele Sachen erzählt. Also beispielsweise ist mir noch hängen geblieben, dass sie mal mit zwei schwulen Männern was gemacht hat und aber gar nicht wusste, dass die schwul sind. Also dachte, da geht was zum Beispiel. Ja. Aber auch das Licht in der Umkleidekabine ist bei euch
immer wieder ein wichtiges Thema,
wo man zuhören kann.
Ja, ich habe ihr zum Beispiel meine Technik beschrieben, wie ich ins Wasser und aus dem Wasser rauskomme, ohne dass mein Mann mich je von hinten sieht. Am Meer oder im Schwimmbad. Das und vieles mehr gibt's mit der wunderbaren Andrea Sawatzki. Und wir wollten einmal noch loswerden, dass man uns ja nahezu auf allen Geräten dieser Welt hören kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, diesen Podcast zu hören. Was ist uns da wichtig?
Was uns wichtig ist, ist, dass vor allen Dingen die Leute, die eine Alexa haben und vielleicht denken, Moment mal eben, ich habe doch der Alexa gesagt, ich möchte gerne diesen Podcast hören, das funktioniert gar nicht, dass der Satz, den ihr sagen müsst, lautet: Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Den müsst ihr nur ein einziges Mal sagen und danach sagt sie immer Bescheid, wenn es neue Folgen gibt und ihr könnt immer hören, wann ihr wollt, die neuen und die alten Folgen natürlich.
Och, und es gibt schon so viele. Aber jetzt kommt erstmal Frau Sawatzki dran mit den Waffeln einer Frau, Andrea Sawatzki. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass sie heute hier bei mir im Studio ist. Es gibt so viel mit ihr zu reden. Vielleicht schwätzt man auch ein bisschen Schwäbisch. Wer weiß, was passiert. Ja. Andrea Sawatzki ist bei uns. Herzlich willkommen.
Danke, grüß dich, Barbara. Geht's dir gut?
Ja, klar, immer. Dir auch.
Ja, danke.
Warum ist das so, dass man bei Dialekten immer sofort lachen muss? Das ist wirklich Wahnsinn.
Tja, also beim Schwäbischen muss ich wirklich immer lachen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Schwäbische mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr angewöhnt habe durch die Rose in meinem Buch. Die Rose, weißt du, die Frau vom Hardy, und die schwäbelt halt auch.
In dem Buch, du meinst bei dem?
Im Bunschu-Buch, ja.
Ah ja, klar, aber heißt die nicht Gundula?
Nein, die Gundula, die kann Hochdeutsch. Die Gundula ist schon Preußle.
Ach so, ja klar. Ja, also ich finde, Schwäbisch ist das Allerschönste. Da schmilzt man dahin. Bist du schwäbisch aufgewachsen?
Ah ja. Naja, also ich war 8 Jahre tatsächlich in Vaihingen an der Enz. Das ist bei Stuttgart, Sturgert.
Ja.
Und also von 0 bis 8.
Okay.
Württemberg. Ja.
Und hast du richtig so, also da sprechen ja alle Kinder so, was ich immer wahnsinnig lustig finde, weil man denkt immer nur, Erwachsene sprechen Dialekt, und wenn Kinder dann so richtig Dialekt sprechen, dann stelle ich mir auch vor, dass das sehr schwierig ist, in der Schule ein normales Hochdeutsch zu schreiben, wenn man so brutalen Dialekt spricht, oder?
Nee, das ging. Also schwierig wurde es dann, als ich von Württemberg nach Bayern kam, weil da haben mich die Kinder echt total ausgelacht, weil die kein Schwäbisch kannten. Mhm. Und ich meine, das Bayerische ist ja jetzt... Na, ist schon noch ein Unterschied zum Schwäbischen, aber die haben halt alle bayerisch geredet. Und ich war dann sehr gekränkt, weil ich dachte, so viel schöner schwätzet ihr auch nicht.
Nee, aber die Bayern sind total arrogant, einfach.
Ja, die waren schon, also die Kinder waren etwas intolerant mir gegenüber. Die haben mich immer ausgelacht. Dann habe ich es mir ganz schnell abgewöhnt und ganz schnell Hochdeutsch und Bayerisch gelernt.
Ja, und du bist dialektbegabt bestimmt, weil man hört jetzt ja wirklich gar nichts mehr. Also du bist sprachbegabt, würde ich mal sagen, oder?
Es blieb mir nichts anderes übrig, Barbara.
Nein, ich glaube, auch wenn man den größten Druck hat, wenn man nicht sprachbegabt ist, dann kann man es nicht lernen. Es gibt ja viele Leute, die immer denken, sie sprechen schon Hochdeutsch und man hört es eben immer noch.
Das stimmt.
Oder weißt du, wenn ich lieber meistens die Polizei so berichte, die irgendwie dann am Nachmittag ist ein weiteres Fahrzeug verunfallt und so. Und du weißt, er strengt sich jetzt so an, irgendwie Hochdeutsch zu sprechen, und er kriegt es einfach nicht hin. Das ist eine tolle Sache tatsächlich. Und du, bei dir ist es weg. Du könntest Hannoveranerin sein.
Ja, das wird mir auch oft nachgesagt. Ja. Kommen Sie aus Hannover? Kommen Sie aus Hannover?
Ja. Ich find's toll. Warst du schon mit dem Hund draußen?
Natürlich. Der Hund erlebt den ersten Schnee seines Lebens. Der ist ja erst 2 Jahre alt. und ist noch nicht so ganz überzeugt, ob er es wirklich gut finden soll. Merkwürdigerweise. Alle unsere Hunde haben Schnee immer geliebt. Aber Fee würde auch den Frühling nehmen.
Ich auch übrigens. Aber es ist ja auch so, dass es sehr kalt ist. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Fee ein echt großer, starker Hund ist, dann würde ich jetzt fragen, ob sie vielleicht so ein kleines Jäckchen anhat, wenn du mit ihr rausgehst, weil es ja jetzt sehr, sehr, sehr kalt ist. Aber die kann alleine ohne Pelzmäntelchen laufen, oder?
Ja, die hat einen Wolfspelz. Aber ich erinnere mich, wir hatten mal ein Mopsbaby und das hatten wir im Winter und es hat tatsächlich ein Mäntelchen anbekommen. Oh Gott. Mit so Fake-Pelz am Hals. Und das Resultat war, dass die sich gar nicht mehr bewegt hat. Also du konntest sie so über die Straße schleifen hinter dir her. Sie hat sich geweigert. Sie war etwas gekränkt.
Ist denn Fee ein Corona-Baby? Nee, oder?
Nee, Fee ist schon 2. Und Fee haben wir uns besorgt, weil unsere Dogge doch mit 7 Jahren schon an einer Magendrehung gestorben ist. Das war ganz schlimm. Unsere Dogge, der Gustav, der war Wahnsinn. Der war ein toller Hund.
Ja. Ich merke das dir auch an, dass du bist total tierbegeistert, weil also so eine Dogge, das ist ja auch wie, der ist wahrscheinlich zeitweilig schwerer gewesen als deine Kinder. Das ist ja,
der war größer und schwerer. Also der Bruno, der Kleine, ging ihm zeitweise so bis kurz unter den Hals. Das sah sehr süß aus immer. Gustav so oben drüber. Ja, der hatte schon so um die 60 Kilo. Wahnsinn. Oder noch mehr. Also der war schon ein Trumm.
Ja.
Aber trotzdem sah er aus wie eine Gazelle. Also er war wirklich schön.
Ist euch denn bewusst gewesen, dass es eine Dogge ist, die ihr da kauft, als sie 6 Wochen alt war? Oder hat man euch gesagt, wir wissen nicht, wer der Vater ist und ihr hattet gehofft, er bleibt ein bisschen kleiner? Passiert ja häufiger mal bei Doggen. Ja, also am Anfang haben wir schon gemerkt, dass die Tatzen recht groß sind, aber das und so. Also.
Naja, es war dann schon so, als wir die Eltern von ihm am Gartenzaun gesehen haben, hatten wir... schon werden die eigentlich am liebsten umgedreht, weil die waren so groß und wir hatten noch nie eine Dogge so richtig aus der Nähe gesehen und haben dann schon überlegt, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war für uns und für unsere kleinen Kinder. Also die waren ja noch klein. Und aber das bei Doggen ist es ja so, die sind ja meistens die sanftesten Hunde überhaupt und glauben ja auch von sich, dass sie klein sind.
Och, wie süß.
Ja, sie sind eigentlich vom Kopf auch bisschen klein. Also ja. Sie sind jetzt nicht, also das ist jetzt gemein im Nachhinein, das zu sagen.
Das finde ich auch. Das finde ich jetzt nicht nett, dass okay. Du jetzt im Nachhinein, nee. Weißt du, gerade, ja, aber er war ein bisschen doof. Sag's jetzt.
Ja, aber auf charmante Weise. Also charmant. Also er hat dann zum Beispiel, wir hatten noch so einen Bulli, so einen Bulli-Mix und wenn Gustav auf seinem Bett lag und der Bulli sich überlegt hat, dass er eigentlich lieber auf dem großen Bett liegen würde, hat er sich vor Gustav gestellt und so lange Gustav fixiert, bis Gustav aufgestanden ist und sich in das winzige Bettchen von dem Bulli gelegt hat, wo er gar nicht reinpasste, weil er irgendwie wollte halt alles recht machen. Und der Bulli lag dann in seinem 2x2 Meter großen Bett und man hat ihn gar nicht mehr gesehen.
Aber ich sehe, ihr seid ein totaler Tierhaushalt, weil ich finde das ja echt interessant. Seid ihr das beide offensichtlich? Weil manchmal ist es ja so, dass ein Familienmitglied sich das besonders wünscht und es dann durchzieht und die anderen mehr oder weniger so gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Aber ihr seid total tierverrückt, oder?
Es war ein harter Weg. Also ich war diejenige, die die Tiere wollte, weil ich immer gesagt habe, wenn wir Kinder haben, brauchen die ganz viele Tiere, weil ich auch mit Tieren aufgewachsen war. Und Christian hat das eigentlich anfangs nicht so eingesehen. Und ich habe mich dann klein herangetastet. Also wir hatten zuerst einen Hasen, dann hatten wir Katzen, dann hatten wir Hamster, dann hatten wir den ersten Hund, dann hatten wir Meerschweinchen, dann hatten wir Fische, also alles zusammen. Und dann kam der zweite Hund dazu. Und dann nach kurzer Zeit der dritte Hund, dann hatten wir also 3 Hunde, 2 Hasen, 2 Meerschweine, Fische und davor hatte ich allein schon 2 Pferde, aber da habe ich meine Familie noch nicht gehabt. Ich dachte, ich kann das Leben ohne Familie und mit Pferden vielleicht auch verbringen.
Und tut dir das leid, dass du dich dann umentschieden hast?
Nein.
Ach Mensch, aber so 2 Pferde in der Box sind auch was Schönes. Ich habe jetzt gehört, du möchtest ein Hausschwein anschaffen.
Na, das will ich ja schon seit 11 Jahren, seit wir geheiratet haben. Das habe ich mir zur Hochzeit gewünscht und habe es nicht bekommen.
Warum?
Weil Christian kein Hausschwein will.
Das ist eine ziemlich einfache Erklärung, ehrlich gesagt. Ich finde es, ich meine, jetzt ehrlich gesagt, ein Hausschwein lebt ja leider nicht im Haus, weil ich glaube, die sind ganz sauber und ganz süß und die machen vor allem, die kannst du stubenrein trainieren, ja, glaube ich.
Du kannst die, was mir ja Christian einfach nicht glaubt, du kannst die so trainieren, also ich kenne ja Film-Minischweinchen. Mhm. Die sind ja wirklich nicht groß.
Wie groß
sind die?
Die stören
nicht mehr. Ach, die sind vielleicht so groß wie ein Dackel. Also jetzt in einer anderen Form natürlich. Ja. Aber ja, so, also, oder wie so ein Bulli, so ein French Bulli. Und die sind toll, die kannst du rufen, denen kannst du Kunststücke beibringen. Da bist du echt den ganzen Tag beschäftigt. Und die knabbern halt aber auch gern alles so an. Und
aber du würdest sie doch draußen halten, oder? Und da muss man eine ziemliche Ecke im Garten freimachen. Ich kenne Leute, die haben Schweine und die hat dann schon zu uns gesagt, und die ist der tierliebste Mensch der Welt und die haben unendlich viel Platz und die sagte dann zu mir, wenn du es willst, kannst du es gleich mitnehmen. Und so, und daran habe ich gemerkt, wenn die mir dieses Schwein geben will, dass sie echt Druck hat, weil das irgendwie, ich glaube, die graben ordentlich alles.
Die graben.
So. Ja. Und ja, dann braucht man auch immer zwei, vielleicht sogar drei und so.
Ja, es sind Rudeltiere. Ja, klar. Also allein wäre Tierquälerei, man bräuchte schon ein richtiges Schweinerudel. Das
ja.
Gut,
vielleicht
das hätte Christian jetzt gar nicht, das hätte ich dann im Nachhinein ihm wahrscheinlich ans Herz gelegt, dass ein Schwein zu wenig ist.
Ja.
Aber wenn man schon ein Schwein nicht will, wie soll ich dann jemals an ein ganzes Rudel gelangen?
Ja, also ich habe ja inzwischen auch ein Rudel voll Tiere im Garten und ich merke dann immer, wenn ich die Ställe da sauber mache, also wir haben nur Kaninchen und Hühner, aber viele und so, und wenn ich die Ställe sauber mache, dann guckt mein Mann immer so aus dem Fenster raus mit dem Ausdruck, ja, du wolltest es ja so haben, so ein bisschen, weißt du? Und das ist eigentlich was, ja genau, und dann denke ich mir, davon brauche ich nicht noch mehr irgendwie. Und beim Hund bin ich echt hart geblieben bisher, weil ich ja weiß, ist, dass ich derjenige bin, der an einem kalten Novembermorgen, wenn es regnerisch ist, vermutlich dieses Tier ausführen wird. Und da ich da ganz sicher jetzt und auch in 10 Jahren keine Lust drauf habe, werde ich versuchen, das auf Dauer einfach von mir fernzuhalten. Wer macht es bei euch? Hast du Personal, der das erledigt?
Naja, ich mache das natürlich. Andererseits lese ich immer wieder, dass man so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Ja,
also
ich rede wahrscheinlich
nicht
irgendwann.
Nur ein.
Ich rede mir das immer ein, wenn ich in strömendem Regen mit Fee durch den Matsch laufe, dass ich wahrscheinlich nicht frühzeitig in einem Herzinfarkt sterben werde. Das ist dann schon ein schönes Gefühl.
Ja.
Also werde ich auch gern nass.
Ja, aber manchmal an so einem Novembermorgen um 7, wenn es dann schon noch so dunkel ist und so, da würde ich fast eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in Kauf nehmen, sozusagen, um dann doch noch länger drin zu bleiben. Oh Gott, nee, also, oh, aber ja, es stimmt, ich habe das auch festgestellt, wenn man die Tiere dann hat, wir haben jetzt auch wieder kleine Hasen gekauft und ich sah die schon, wir setzen die zu den anderen draußen ins Ding und ich bin die im Prinzip los, die graben sich dann da ein und dann gibt man denen halt einmal am Tag Futter und es ist nett und zwischendurch streichelt man sie. Dann sagte die Frau in der Tierhandlung zu uns, bis Mai müssen sie die jetzt noch im Haus behalten, sonst erfrieren die. Und ich so, nein. Und dann sie so, und da brauchen sie auch eine große Box. Ich musste dann eine Box anschaffen, die so groß ist, dass ich musste ein Transporttaxi bestellen, weil ich diesen Käfig gar nicht in mein Auto gekriegt habe. Ja. Und jetzt habe ich zwei Hasen im Haus, die, das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, die machen das im Garten.
Ja, nee, das ging bei uns auch nicht. Vor allen Dingen, also mit Käfigen sind Hasen ja irgendwie gar nicht wirklich zu befreunden. Also unsere wurden bissig, wenn wir die in Käfige getan haben. Was dann, also das Resultat war, dass die Kinder die im Zimmer freilaufen ließen. Ich habe dann versucht, die mit so einem Katzenklo Stuben reinzukriegen. Ja. Das hat auch meistens funktioniert, aber die ganzen Kabel waren natürlich dann irgendwann durchgefressen von den elektrischen Anlagen in den Zimmern. Dann hatte ich die tolle Idee, wir haben bei den Kindern, die haben so ein Kinderbad oben. Und dann haben wir einfach das Kinderbad, weil das eben aus Fliesen ist, da haben wir dann das Hasenzimmer quasi eingerichtet. Das hat denen aber nicht genügt. Und die haben dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion haben die echt die halbe Tür abgefressen. Also unten, also die wollten da so ein Loch reinfressen. Die
ja, das ist
am nächsten Morgen, die Tür sieht so komisch aus. Da haben die echt in einer Nacht so ein Stück einfach so rausgeknabbert aus der Tür. Naja, war dann auch schon egal. Es war dann, irgendwann ist einem ja dann auch alles egal. Aber irgendwann wurde ihnen dann das Kinderbad auch zu klein eben. Und dann waren sie da auch unzufrieden.
Mhm.
Und dann waren sie im Sommer halt im Garten.
Ja.
Das Dumme ist nur, wir haben einen Fuchs und eine unserer Lieblingshäsin, die Lotte, die war nachts in ihrem Stall und der Fuchs hat es tatsächlich geschafft, den Stall aufzumachen und hat Lotte mit Haut und Haar gefressen. Wir haben nur noch ein kleines weißes Büschel von ihr gefunden. Das war ganz schön.
Ich weiß, aber ich muss sagen, der Tod und wir sind inzwischen bessere Freunde geworden, weil wer Tiere im Garten hat, der muss damit mit Verlusten rechnen. Wirklich.
Das stimmt.
Also, wir haben
und das ist auch für Kinder wichtig.
Ja, finde ich auch. Und übrigens ist das auch so, wenn man sich mal die kleinen Babys eines Fuchses angeguckt hat, dann versteht man, dass die ja auch irgendwie ernährt werden müssen. Also ja. Ich habe da fast Verständnis. Und kleine Fuchsbabys sind fast noch süßer als alles andere. Deswegen muss man die Seite auch unterstützen.
Das stimmt. Das stimmt. Aber also Lotte war ein Festmahl für die ganze Familie, meinst du damit? Eben. Du meinst damit, ich soll mich jetzt freuen,
nein,
dass Lotte acht Fuchsbabys satt gemacht hat.
Bis heute essen die davon. Die haben immer noch was im Gefrierschrank. Kann ich mir sagen. Naja. Du, es ist ja sehr lustig, wir dürfen es verraten. Du sitzt jetzt in deinem Badezimmer, weil du sagst, was ist der einzige Raum mit gutem Licht und guter Akustik und vielleicht auch der einzige Raum, wo du ein bisschen Ruhe hast, oder? Mhm. Ist jetzt viel los im Haus? Rennen Leute rum die ganze Zeit?
Nee, ist ganz still.
Ach, schön.
Also Christian ist unterwegs und dreht und unser Jüngster arbeitet beim Film, der ist 18 und arbeitet jetzt schon als Beleuchtungspraktikant, also möchte eigentlich Regie und Kamera machen, aber ist jetzt eben schon, tastet sich so langsam ran und der Große kommt nicht nach Liverpool zurück, weil das gerade so schwierig ist.
Okay.
Ist mit den Zahlen.
Und dort studiert er oder spielt er Fußball bei Liverpool?
Er studiert.
Okay.
Und spielt Fußball.
Ach, das
aber ist eher Manchester. Also Liverpool.
Ja, verstehe.
Ist so passiert.
Ja. Okay. Also, ich habe gelesen, dass, wenn Christian schreibt, und der schreibt ganz. Ganz toll, auch ich habe sein Buch gelesen und bin total begeistert. Ich habe ihm auch auf Instagram geschrieben, einen Fanmail. Der schreibt im Arbeitszimmer und du schreibst in der Küche.
Ah ja.
Ist das richtig?
Weil der Christian, wenn der schreibt, der muss sich konzentrieren.
Männer sind immer im Arbeitszimmer und Frauen in der Küche, egal was sie machen, tatsächlich, finde ich. Ja, es ist wirklich so, ich habe noch nicht mal einen Schreibtisch bei uns im Haus. Ich habe einfach ein Klapp-iPad mit Tastatur, was ich halt dann irgendwo aufschlage, wo ich gerade Ruhe finde. Manchmal auch auf dem Gästeklo, ehrlich gesagt, mit geschlossener Tür. Aber jetzt so einen eigenen Schreibplatz mit, ich schaue aus dem Fenster und mache mir Gedanken und so, das habe ich nicht.
Nee, ich habe auch einen Wandercomputer. Den nehme ich immer so mit und wandere durchs Haus und gucke, wo gerade was frei ist. Manchmal ist es hier ist meistens schön ruhig, hier kommen nicht so viele rein. Aber Küche ist gut, weil da habe ich halt auch einen Tisch, hier habe ich keinen Tisch. Also Küche ist immer gut, ich war aber auch schon im Keller unten. Gästeklo ist schön, wenn irgendwie zu viel Trubel ist.
Aber ich würde jetzt sagen, also du schreibst jetzt du hast dein fünftes Buch, kommt jetzt raus.
Sechs.
Das sechste.
Ja.
Also fünf Buntschuhs gibt es schon und jetzt ist das sechste?
Nee, warte mal, es gibt... Wie viele Buntschuhs gibt es denn? Ich weiß es nicht. Fünf?
Ja, sag mal, musst du doch wissen. Du hast es doch erfunden.
Ich habe es vergessen. Warte mal. Ich glaube, es ist jetzt das fünfte. Und dann hatte ich ja noch zwei Psychothriller zwischendurch.
Ach ja, stimmt. Also, die hast du ja auch noch geschrieben. Also wenn du jetzt schon sieben Bücher geschrieben hast und du wärst ein Mann, da hättest du dir wahrscheinlich schon ein Büro angemietet irgendwo.
Wahrscheinlich.
Mit Klingelschild und so.
Ja.
Aber die Frau Sawatzki sitzt eben immer noch in der Küche. Ich kann es total gut verstehen. Sagst du deinen Freunden, ich brauche jetzt meine Ruhe oder setzt du dich einfach hin und um dich rum tobt das Leben?
Ich habe Oropax. Also ich stopfe mir das dann in die Ohren und sage dann eben, ich möchte jetzt mal nicht angesprochen werden.
Funktioniert
sicher. Was nicht immer funktioniert. Aber ehrlich gesagt bin ich ja im Gegensatz zu Christian auch so, dass ich es ganz gern mag, wenn mich mal jemand stört. Also ich bin jetzt nicht die sagt, boah, geil, ich habe jetzt 8 Stunden Zeit zu schreiben. Da kriege ich totale Panik. Also ich sitze vielleicht auch deswegen lieber in der Küche, weil ich weiß, es kann klingeln. Es kann sein, dass ich die Tür öffne, um den Postboten reinzulassen. Also nicht unbedingt reinzulassen, aber ne? Es kann sein, dass der Hund raus will. Es kann sein, dass die Kinder sich das Frühstück machen. Das ist beruhigend für mich. Da muss ich mich nicht auf 8 Stunden stumpfen Schreibens vorbereiten.
Ja, das verstehe ich. Kannst du jeden Tag schreiben oder gibt es Tage, wo du sagst, heute kriege ich nichts hin, dass man das morgens beim Aufstehen schon merkt, heute habe ich keine Muße, das zu tun?
Also dann funktioniert es nicht, weil dann würde ich mich, glaube ich, gar nicht mehr hinsetzen. Ich finde es wirklich schwer. Ich mache das eigentlich so wie Doris Dörrie. Die hat ja so ein tolles auf Instagram, so ein Schreibpool, also
ja,
wo sie einem das Schreiben näher bringt. Und sie sagt eben ganz wichtig, am besten ist morgens kurz aufstehen, sich die Zähne putzen und dann am besten gleich wieder ins Bett mit dem Computer vor der Nase und gar nicht über das Leben nachdenken, gar nicht mehr machen, sondern sofort losschreiben, noch so halb im Traum. Und dann, und das stimmt, also wenn man den Kopf noch so leer hat, dann kann man am besten schreiben. Wenn man aber erst mit dem Hund rausgeht, was ich dummerweise mache, dann ist man schon wieder so mit anderen Sachen angefüllt, dass es sehr schwer ist, zu der eigentlichen Geschichte, die man schreiben will, zurückzufinden.
Ja, und bei dir ist es ja, sage ich mal, das Schreiben. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ich muss die Seite fertig tippen, weil dann kriege ich Geld und davon muss ich meine Miete bezahlen. Also das heißt für dich, das ist ja eine, so eine Plusaufgabe, die du freiwillig machst. Und dann finde ich, ist es wahnsinnig schwer, sich zu konzentrieren. Also wirklich, ich kann es nur, ich kann mich nur konzentrieren mit absolut existenziellem Zwang im Hintergrund. Dann kriege ich es hin irgendwie. Aber wenn ich jetzt weiß, du kannst jetzt und so.
Dann naja, ich hab ja eine Vertragspflicht zu erfüllen. Also ich sage meinem Verlag, Pieper, dass sie bitte ganz doll darauf achten sollen, dass ich rechtzeitig abgebe. Und dass sie sonst irgendwie Druck machen mit irgendwelchen Erfindungen, Strafen. Dann geht's. Also das letzte Buch habe ich tatsächlich dann innerhalb von 2 Wochen fertig gekriegt, weil dieser Termin mir so im Nacken saß. Und ich glaube, ich habe innerhalb von 2 Wochen das halbe Buch geschrieben. nicht ganz so schlimm, aber ich brauche totalen Druck, sonst...
Es sind ja, noch, also der Wahnsinn der Normalität sozusagen, der beschrieben wird. Im neuen Buch heißt der Titel, woanders ist es auch nicht ruhiger. Warum ist es denn bei den Bundschuhs so unruhig zurzeit?
Naja, es liegt hauptsächlich, denke ich mal, an der Familie selbst. Also... Die werden die halt nicht los. Und jetzt ist ja in dem neuen Buch ist es blöde, dass der Rotkehlchenweg, wo sie vorher mit den Müttern und mit dem Bruder, mit dem Hardy und der Schwägerin, der Rose, gewohnt haben, über dem Rotkehlchenweg ist die Einflugschneise vom BER, der ja dann doch letztendlich tatsächlich eröffnet wurde, woran die natürlich auch nicht mehr geglaubt hatten. Und sie können da nicht weiter wohnen. Und deswegen schießt Gerald so ein Schnäppchen übers Finanzamt, so ein Dreiseitenhof in der Uckermark, ganz billig, 150.000 Euro. Und also für, ich weiß gar nicht, 700 Quadratmeter Wohnfläche mit Hühnerstall, mit Kuhstall, mit allem, was man nicht braucht. Ja, ja, also Gundula braucht den Hühnerstall ja irgendwann noch, aber das kommt dann später. Und haben sie eigentlich vor, die Damen wieder nach Hause zu schicken. Das geht aber nicht, weil die sich nicht lösen können. Also sie müssen mit der ganzen... Familie dann dahin ziehen in den Dreiseitenhof und merken dann eben, dass mit diesem Rattenschwanz an Familie es auch selbst in der Uckermark nicht ruhiger werden kann.
Selbst auf 700 Quadratmetern nicht genug Platz ist.
13 Zimmer, weil die sind immer alle in der Küche. Die brauchen ja Unterhaltung. Und in der Küche ist Gundula eben, wie wir wissen, Frauen sind in der Küche, ist sie halt auch. Und so trifft man sich dann ununterbrochen.
Ja, ich verstehe es gut. Aber wenn ich übrigens irgendwo wäre oder irgendwas machen würde, ich würde auch immer in der Küche sein und ich würde auch es schön finden, wenn alle anderen immer in der Küche sind. Ich liebe Küchen.
Ja, Küchen. Ja, wir auch.
Ich will nur eine Küche haben. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche noch nicht mal, ich könnte auch ein Bett in der Küche haben. Ich will einfach nur eine Küche haben.
Küche ist wirklich schön. Ich könnte auch den ganzen Tag in der Küche so rumwischen.
Ich auch.
Also so polieren.
Ja, und dann auch so, ich gucke auch in meinen Kühlschrank und dann überlege ich mir Sachen und dann sortiere ich so rum und dann bin ich am Waschbecken. Ich weiß gar nicht, es gibt so Leute, die haben so eine Küche ganz hinten irgendwo und irgendwo ganz hinten am Ende der Wohnung, so ein kleines Ding, wo die Hausfrau irgendwie beim Kochen an die Wand glotzt und da denke ich mir immer, nee.
Die Küche muss zentral sein.
Ja.
Und bei uns ist es ja so, wir haben ja das Erdgeschoss quasi offen. Also bei uns geht die Küche in die anderen Räume über. Also es ist nur ein großer Raum. Und die Küche ist quasi jetzt nicht das Zentrum, aber sie ist sehr zentral. Und ich finde es total schön. Und es war ja auch früher schon so, als wir noch jung waren. Ich wollte eigentlich heute nicht über dieses Thema sprechen, aber die Küche in den Wohngemeinschaften.
Man kommt automatisch irgendwann dahin.
Hey, oder ist das so? Ich werde ständig, ich kriege jetzt jeden Tag mittlerweile von irgendwoher eins auf den Deckel. Also gebe ich Interviews, heißt es, ach und wie macht Ihnen das jetzt nichts mehr aus, wenn Sie drehen und Sie sehen dann Ihre Filme und merken, jetzt bin ich ja doch schon älter geworden. Also ständig kriegt man, oder irgendwelche Leute fragen, drehen Sie denn jetzt noch so viel wie früher oder geht es schon nicht mehr? Oder wie lange machen Sie, wollen Sie denn jetzt eigentlich noch weiter? Ständig diese Beleidigung, wo ich immer denke, das würde man einen Mann nie fragen.
Das stimmt tatsächlich. Und es ist auch so, dass ich mir auch überlegt habe, ich möchte eigentlich nicht mehr übers Alter mit Leuten reden, weil ich einfach merke, dass ich rede mit so vielen 85-Jährigen und so, die könnten auch 60 sein. Und es ist so bescheuert, immer dann so dieses, wann ist eigentlich die Grenze, ab wann man Sachen nicht mehr darf oder nicht mehr kann oder nicht mehr sexy ist oder nicht mehr, keine Ahnung. Also das definiert ja jeder auch irgendwie für sich selber. Aber es ist interessant, weil ich mich dann manchmal frage, naja, aber über die Aspekte des Alterns irgendwie manchmal zu sprechen, ist ja auch ergiebig, weil es gibt ja schon viel lustige Aspekte auch, finde ich. Also es gibt ja vieles, worüber man sehr lachen muss. Was findest du sind die lustigen Sachen? Also im Sinne von, welche Punkte des Alterns sind eigentlich, eignen sich am besten dazu, um Witze zu machen? Ich finde ja auch so, wenn man länger in der Beziehung ist oder so, einfach das Verhältnis zum eigenen Körper. Letztendlich, wenn man es mit Humor nimmt, hat das ja schon auch sehr viel Komisches.
Echt? Das ist mir jetzt noch nicht, also wenn ich mich im Spiegel so angucke, muss ich jetzt nicht lachen. Aber vielleicht ist es ein guter Tipp, vielleicht sollte ich einfach immer total lachen, wenn ich mich nackt vor dem Spiegel sehe.
Ja, also nicht lachen, aber es ist so eine Mischung aus Nervenzusammenbruch und gleichzeitiger völliger Gleichgültigkeit, weil man weiß, du kannst es sowieso nicht ändern irgendwie.
Du kannst eben. Und deswegen gucke ich mich im Spiegel ja, also so den Körper gucke ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so an.
Also ich gucke nur in einem speziellen Spiegel, von dem ich sicher weiß, dass er von der Beleuchtung her sozusagen, dass ich mich an gewisse Dinge gewöhnt habe. Also ich stehe sehr ungern vor neuen Spiegeln in neuen Beleuchtungssituationen. Das macht mich ganz verrückt.
Mich auch. So in so Umkleidekabinen, was ja zum Glück momentan sowieso nicht mehr möglich ist. Es muss ein Raum sein, wo das Licht nicht von oben kommt.
Ja,
weil
aber
dann
weißt
noch
du,
mehr alles so hängt.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich habe mir jetzt auch überlegt, also man verteufelt ja immer die Umkleidekabinen beim Badeanzugkauf. Das mache ich übrigens nicht mehr in Kabinen. Ich lasse mir jetzt Badeanzüge nach Hause schicken, probiere die an und wenn sie mir nicht passen, schicke ich sie zurück. Aber dann ist mir so klar und fürchterlich schrecklich bewusst geworden, dass auch am Strand die Sonne meist von oben kommt. Was dazu führt, dass ich jetzt mehr oder weniger mir eine kleine Choreografie überlege, habe, wie ich ins Meer und wieder aus dem Meer herauskomme. Und zwar gehe ich nur dann ins Meer, wenn die Sonne. Es kommt darauf an, wo mein Partner sich befindet. Also wenn der hinter mir ist, muss die Sonne unbedingt von vorne kommen, sozusagen. Also das heißt, ich muss dann ins Wasser gehen, wenn die Sonne von vorne, und wenn wir aus dem Wasser wieder rausgehen, also erst beim ins Wasser gehen, wenn die Sonne von vorne kommt, muss mein Mann hinter mir laufen, wenn ich sozusagen aus dem Wasser rausgehe und die Sonne kommt immer noch von, also dann von hinten, dann muss er vor mir aus dem Wasser gehen. Verstehst du, was ich meine?
Das also, ist aber sehr kompliziert.
Ja, geh schon mal vor, ich komm gleich.
Und wenn er dann keine Lust hat?
Das ist mir egal, dann bleibe ich halt 4 Stunden im Wasser, warte, bis die Sonne sich gedreht hat.
Nein. Das wäre mir zu anstrengend. Nein, ich gehe grundsätzlich nur im Morgengrauen und nach Anbruch der Dunkelheit ins Wasser.
Das wäre mir auch zu kompliziert. Nein, aber ja, es ist irgendwie, und man guckt dann schon die anderen so an und dann denke ich mir, also ich bin in so einem Tennisclub und da laufen immer alle so im Pool rum und dann denke ich mir immer, warum sieht die eigentlich so aus und ich nicht und so. Und dann denke ich mir, die hat sicher keine Kinder und so. Und dann, Mama, Mama, kommen 4 Kinder auf die zugerannt. Und dann denke ich mir, diese blöde Kuh und so, das gibt's doch nicht. Und eine ist da, die ist so, die hat die beste Figur der Welt, die hat 4 Kinder und die hat so ein Hohlkreuz und streckt den Po immer so raus. Die sieht so geil aus. Und letztens habe ich so Zeichnungen gesehen vom Lanzer Hof, wo du so eine spezielle Kur machst. Und da habe ich gesehen, dass bei Frauen, die so ein Hohlkreuz haben, das liegt daran, dass die einen Kotbauch haben, der auf die Gebärmutter drückt. Und deswegen geht die so ins Hohlkreuz. Und jetzt, wenn ich die angucke, denke ich mir immer, die hat einen Kotbauch, der auf die Gebärmutter drückt. Und deswegen hat die so ein Hohlkreuz. Und dann fallen mir nicht mehr ihre geilen Beine auf. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist bestimmt auch schmerzhaft. Kotbauch.
Ja.
Hört sich ganz schlimm an.
Ja, es ist auch schlimm, aber bei ihr sieht es gar nicht so schlimm aus. Also man sieht nur, ich meine, es ist...
Aber weißt du, das Verrückte ist ja, dass gerade die schönsten Frauen sich total hässlich finden. Daran denke ich immer, wenn ich so eine ganz tolle Frau sehe und denke, boah, wieso hatten die so tolle Beine? Dann denke ich, oder wenn du auch mit den Frauen dann ins Gespräch kommst, die finden sich ja alle nicht so schön wie ihre beste Freundin.
Nee, das stimmt. Die finden dann oft, dass sie sehr große Füße haben und so, wo ich mir immer denke.
Ja, sowas Lächerliches, genau. Oder keine schönen Hände oder verschiedene Ohren. Oder
ja, stimmt. Ich hasse meine Ohren. Oh Gott, ja, ich weiß.
Ja, aber das ist schon hart, oder? Ich meine, das ist bei uns, dass es einfach nicht aufhört, dass man immer so einem Ideal entsprechen muss und sich einfach nicht davon befreien kann. Weil ich habe mir auch schon oft überlegt, komm Andrea, das ist nicht wichtig. Es interessiert keinen, aber es interessiert eben doch alle. Man wird angestarrt und dann heißt es, die ist auch nicht mehr so knackig wie früher mal. Es ist einfach, man wird immer nur bewertet. Ich finde es wirklich, wirklich total ätzend. Ich hasse es.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass der Umgang in der Presse, aber ich meine, schau uns an, wir reden ja jetzt auch drüber und sagen, die ist so und die sieht gut aus und die ist und so. Also es ist, ich bin auch so zwiegespalten letztendlich, weil es ist natürlich immer ein Thema und man kann es dann auch nicht so ganz wegdenken, weil man selber ja anderen Frauen gegenüber auch irgendwie eine Meinung so hat oder anderen Männern übrigens auch. Ich finde ja, Männer sind auch nicht mehr ausgenommen. Die müssen jetzt auch mithalten. Die sehen ja auch alle gut aus inzwischen. So ein richtiger, schlapper, alter, fetter Sack spielt auch nicht mehr im Fernsehen große Rollen. Es sei denn, man wird immer als armer, alter, fetter Sack besetzt. Aber da muss man sich auch mal fragen, warum das so ist. So.
Ja, vor allem in Deutschland. Es könnte ja interessant sein, aber in Deutschland ist das jetzt ja nicht so leider. Ich finde, in England werden alte Schlabbersäcke oft gut besetzt. Mm, mm. So Serienkiller. Die haben halt einfach die spannenderen
Parts
Serien
dann. Ja, ja,
in Deutschland ist es noch ein bisschen hin. In Deutschland muss man schon noch ein bisschen dem der Norm entsprechen. Das ist schade. Mhm. Weil sonst könnte ich mich jetzt auch langsam mal so richtig gehen lassen.
Nee,
und ich schwöre, ich hätte Lust dazu.
Nein, das willst du auch nicht. Man hat ja auch und das Schlimme ist, wir sehen uns ja auch wirklich altern. Ich meine, ich kann mich ja die letzten 25 Jahre, es gibt lückenlose Berichterstattung über mich, mein Körper und mein Gesicht. Und klar, man fühlt sich immer noch wie mit 20, aber wenn du dann die Bilder anguckst, sieht man, ein bisschen habe ich mich halt dann doch verändert irgendwie.
Ja. Ja, es ist dokumentiert. Ja. Es gibt keinen Weg raus.
Nein. Jetzt staubt jemand draußen bei dir.
Das stimmt, das hörst du?
Ja.
Soll ich mal sagen, dass...
Das ist doch schön. Das ist, also, das ist doch fantastisch.
Mein ältester Sohn macht das immer.
Jetzt hör auf. Das stimmt überhaupt nicht.
Ich sag mal kurz, dass sie aufhören sollen. Warte mal, ich nehme dich mal mit.
Ja, nehme ich mal mit.
Viel zu laut, oder?
Ja, total. Aber mit was für einem Gerät der da saugt?
Ich wieder in mein Kabuff.
Ah, das war's.
Das ist ein Staubsauger, der ist ganz leise.
Ja, ja, das ist schon das leise Silent. Modell, gell? Ja.
Das ist so laut. Ich meine, was tut man uns Frauen damit an?
Ja, aber ich
ständig mithören zu müssen.
Ich meine, wenn er sich so wohlfühlt, das zu machen, dein Sohn, dann wollen wir ihm natürlich auch nicht die Möglichkeit nehmen, sich da so auszudrücken persönlich.
Die wechseln sich alle drei ab.
Ja.
Ich habe die engagiert, die machen das, die reißen sich drum.
Fantastisch. Also er kann ja gleich weitermachen, wir haben es ja auch gleich. So, pass auf, ich habe ein tolles Spiel. Die Redaktion hat sich's einfallen lassen, die haben natürlich knallhart recherchiert, deswegen ist es customized und ganz individualisiert auf dich zugeschnitten. Liebe Andrea, liebe Barbara, weil Andrea diese Woche Geburtstag hatte, Happy Birthday nachträglich. Und du liebst es. Du liebst es. Wir haben es ja gerade besprochen. Es ist heute ein guter Zeitpunkt, bei euch beiden einmal zurückzuschauen. Wir spielen mit euch. Unser erstes Mal. Barbara hat auf einer Karte Situationen, in denen man sein erstes Mal haben kann. Erinnert euch zurück, was war, wie war es bei euch? Okay, also es geht nicht nur um Sex, keine Angst. Dein erster Urlaub ohne deine Eltern. Oh, das weiß ich auch noch. Das weiß ich noch.
Ja, klar. Muss ich jetzt was sagen?
Ja.
Na, Interrail.
Nein. Wo bist du hingefahren? Nach Spanien?
Überall. Naja, man musste ja, um das richtig auszunutzen, musste man ja durch ganz Europa mit dem Zug. Also wir waren, Spanien, Griechenland, Frankreich.
Ach, wie toll.
Ja, und das... Das waren 3 oder 4 Wochen mit sehr wenig Taschengeld, was man sich vorher eben verdienen musste. Und wir hatten auch kein Zelt. Ich bin mit meiner Freundin, habe ich das 2-mal gemacht. Und wir haben dann tatsächlich in Schlafsäcken so auf Parkinseln geschlafen und so. Und wurden dann in Griechenland zum Beispiel von einer Straßenkehrmaschine nass gespritzt, weil wir da lagen. Und also wir wurden schon behandelt wir wurden echt diskriminiert. Aber es war toll. Wir hatten halt echt keine Kohle.
Nee, aber trotzdem, also wenn man rückblickend sich überlegt, dass du mit 18 oder mit 19 mit dem Schlafsack auf der Verkehrsinsel
irgendwo... Nee, mit 16 durfte man, oder ab 16.
Ja, ich meine, da wird dir doch heute Angst und Bang, oder? Wenn deine Söhne losziehen und sagen, Mama, wir haben nur einen Schlafsack dabei, mach dir keine Sorgen.
Ja, oder? Aber das war früher, war das klar, dass man mit 16 Interrail gemacht hat. Und ich stelle mir das auch ganz schlimm vor, weil man hatte ja kein Handy. Also die Eltern oder die Mutter in dem Fall hat einen nicht erreicht. Und man hat einmal die Woche angerufen. Alles andere war zu teuer. Von irgendeiner Telefonzelle aus. Und meine Mutter wusste nicht, ob ich noch lebe.
Nee, also quasi. Wenn man dran gedacht hat, hat man angerufen. Ich war schon auch mal 4-5 Wochen unterwegs und habe es aus Versehen halt vergessen anzurufen, weil man sich so dachte, ja, was soll denn sein? Mir geht's ja gut und so. Und erinnere ich mich schon auch an den ein oder anderen etwas tränenerfüllten Seufzer an der anderen Seite, wenn man sich dann nach 3 Wochen mal wieder irgendwie so...
Oh Gott.
Also der Wahnsinn. Nächste Frage. Das erste Instrument, das du gelernt hast...
Blockflöte.
Natürlich. Eine ganz klassische Karriere.
Die kleine Andrea mit der Blockflöte. Flöte, 3 Jahre alt.
Oh Gott, ja. Und erzähl, wie ging es weiter?
Piccolo-Flöte danach, ja. Also F-Flöte auch genannt. Die, aha, ist halb so groß und etwas schwerer zu spielen. Mhm. Dann Mandoline. Dann wollte ich ein Klavier, das ging aber nicht. Und deswegen habe ich eine Geige bekommen.
Oh Gott, ja, das ist auch schmerzvoll.
Das war schlimm, oh. Und dann wollte meine Mutter, dass ich zu den Münchner Symphonikern irgendwann komme. Und ich wusste, das werde ich nicht schaffen, weil es nur gequietscht hat. Aber sie hat an mich geglaubt. Es hat nicht geklappt. Hat irgendwann aufgegeben. Es hat einfach bis zum Schluss gequietscht. Und ich war währenddessen immer noch im Kinderchor. Ab 3 Jahre war ich im Kinderchor auch noch.
Aber das ist sehr, sehr schön. Ich habe, ja, Carmina Burana gesungen, sogar mit Enoch zu Gutenberg und aufgeführt im Münchner Gasteig. Und da muss ich noch sagen, da stand ich dazwischen, zwischen all den anderen da im Chor und dachte mir, boah, was Geileres gibt's eigentlich nicht, als mitten in so einem Chor zu stehen. Wie und toll. diese Sachen zu singen. Also das finde ich so toll, da würde ich echt was drum geben, wenn ich das nochmal irgendwie machen könnte. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt so in unserem Alter wieder in Chor gehen und wirklich so zweimal die Woche zum Singen gehen und sagen, das ist das Schönste auf der Welt. Kann ich total nachvollziehen.
Aber momentan singen die jetzt auch nicht mehr.
Nee, momentan ist Singen ja lebensgefährlich.
Ja, eben.
Ich habe letztens so einen Bericht gehört, man soll, also zum Beispiel Happy Birthday, ja, ist wahnsinnig problematisch als Corona-Song, weil da so viele P- und B-Laute drin sind. Mhm. Also besser wäre sowas wie Stille Nacht zum Beispiel. Oder?
Ja, du, gut, dass zu meinem Geburtstag keiner da war. Weil meine Männer singen auch sehr gern. Sehr laut und sehr gern zum Geburtstag.
Und wie hast du gefeiert?
Also mit den beiden Jungs dann tatsächlich. Christian war nicht da, der hat in Wien gedreht. Und naja, und allein singen die dann doch auch nicht.
Nicht, okay.
Ich backe ja dann immer Kuchen und dann kriege ich immer sehr schöne Geschenke. Mhm. Also das ist immer toll, weil unsere Jungs machen sich da echt viele Gedanken. Also der Bruno, der 18-Jährige, der zum Film will, der malt immer ganz tolle Bilder, groß, Öl, also richtig toll. Oder er macht Fotos, die er dann für mich so rahmt und richtig gut. Und der Große, der 21-Jährige, der Moritz, der schreibt ganz tolle, also nicht Romane, aber es sind Geschichten, die sich dann irgendwann zu einem Roman zusammenfügen werden.
Also ja, so Kapitel Wahnsinn, von Romanen,
kriege ich immer zu Weihnachten und zum Geburtstag kriege ich dann das nächste Kapitel. Das ist toll.
Oh Gott, ist das toll. Mhm. Oh nein, sowas habe ich ja überhaupt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also das finde ich ja wirklich, ich glaube, es ist ganz toll, wenn man an seinen Kindern plötzlich so feststellt, dass die so Sachen können, oder? Und die können sie einfach, obwohl du es ihnen gar nicht beigebracht hast, sondern das haben die einfach in sich.
Ja, das ist wirklich ein Geschenk, das ist toll.
Oh.
Ja, und es steckt in jedem Kind.
Ja, ja, ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, so, das erste Auto. natürlich. Wann steckt es denn dann so ungefähr drin? Ab wann kann ich mit dem Roman rechnen?
Also das geht eigentlich los beim Roman, sobald die schreiben können.
Okay, so, nächste Frage. Komm, wir machen direkt weiter. Dein erstes Auto.
Mein erstes Auto war ein, an der Landesbühne Wilhelmshaven war ich da. In meinem Anfängerengagement, da war ich aber schon Bestimmt 25, 26. Ich habe den Führerschein sehr spät gemacht. Das war ein VW Passat. Ach, orange.
Ach, mit hinten noch so ein bisschen so dreieckigen Lichtern. So,
ja,
oder so.
Oh, ja, wunderschön.
Und, bist du ein guter Autofahrer?
Ja, also toi, toi, toi. Ich hatte noch keinen Unfall. Toi, toi, toi.
Weil du so langsam fährst oder weil du einfach so gut fährst?
Weil ich so gut fahre.
Ja.
Ja.
Hier steht erste Affäre. Was ist eine erste Affäre? Erste Affäre. Was fällt dir zur ersten Affäre ein?
Zungenkuss.
Ich finde, Affäre klingt ja schon so ein bisschen erwachsener, finde ich.
Affäre klingt total nicht innig.
Stimmt. Ist aber auch mal toll.
Ich habe immer geliebt.
Wirklich?
Ich habe meine erste große Liebe, oder meine zwei, ich konnte mich nicht entscheiden, waren Hans-Dieter und Christoph im Kindergarten in Fallinger an der Enns. Im Kindergarten. Und dem Hans-Dieter, wenn ich dann nach dem Kindergarten, wenn ich dem knutscht, das hat der Opa gesehen von dem, wenn ich Hausverbot kriegt. Ey, echt, das war so schlimm. Weil ich wollte Hans-Dieter heiraten. Christoph fand ich auch gut. Das hätte ich dann schon noch entschieden. Aber Hans-Dieter war der Erste. Und da muss ich, wie alt ist man denn im Kindergarten?
Vier. Fünf, sechs? Und dann auch mal irgendwann sechs?
Richtig geknutscht.
Oh Gott.
Auf der Stieg.
Aber ich meine, Hans-Dieter, ganz ehrlich, war dir das damals nicht klar, dass das schon allein deshalb nichts werden kann? Hans-Dieter.
Sexy Name. Doch. Hans-Dieter. Ja, wie hießen ja alle so?
Rüdiger. Konrad.
Ja, und dann Sabine, Gabriele, Monika.
Ja, Andrea, Yvonne, Stefanie, Monika, ja.
Andrea hätte ich jetzt ausgelassen. Unverschämt. Aber ja, so hieß mit Bettina. Also so hieß man damals.
Ja, damals, ja. Mensch.
Und die Jungs, Hans-Dieter gibt es, glaube ich, in Württemberg immer noch.
Oder hast du den noch? Bei mir haben sich ja sehr viele, mit denen ich geküsst habe, auch dann später oder ziemlich schnell auch für die Homosexualität entschieden. Das ist mir zweimal passiert. Einmal zuletzt bei einem, der wirklich den wunderschönen Satz zu mir sagte, jetzt geh doch mal da runter.
Was?
Aber das nur nebenbei. Ist noch gar nicht so lange her. Aber und ich habe mich echt bemüht, also wirklich. Aber wie auch immer, wo waren wir stehen geblieben? Der erste.
Ob meine Männer auch homosexuell wurden nach dem ersten Zungenkuss.
Also bei mir, ich weiß von zwei Fällen ganz sicher und der dritte dann auch später, der eigentlich sozusagen wahrscheinlich, während ich mich an ihm abarbeitete, völlig klar darüber war, dass er mit Frauen nichts anfangen kann. Das wurde ihm durch mich nochmal so richtig vor Augen geführt.
Ja, nee, also das ist mir
nicht passiert.
Jetzt habe ich aber, nachdem das dann zu Ende war, auch nie wieder was von den Männern gehört.
Ja.
Oder von den Jungs. Ich glaube, die waren dann das war ein einschneidendes Erlebnis.
Der Hans-Dieter ist immer noch traumatisiert.
Wahrscheinlich. Der hat immer nur Hausarrest vom Opa. Nee, also, aber ich hatte tatsächlich zweimal mit Homosexuellen eine Affäre, wo ich gar nicht wusste, dass die homosexuell waren. Das fand ich dann auch blöd. Also die wollten das halt, glaube ich, dann so mal mit mir ausprobieren. Aber die waren wirklich total, also ich fand die richtig
also
gut.
Gleichzeitig oder hintereinander?
Hintereinander.
Aber das ist schon außergewöhnlich, dass zweimal sich Schwule dazu entschieden haben, mit dir zu probieren, irgendwie, ob es nicht auch mit Frauen geht. Das ist ja toll. Das finde ich eigentlich ein totales Kompliment. Überleg dir mal, aus allen Frauen haben sich die dich ausgesucht und gesagt, wenn es mit der nicht klappt, dann bin ich wirklich schwul.
Ja, na toll, was soll mir das dann bringen?
Ja, dir also, nichts, aber denen hat es was gebracht.
Ja. Stimmt, das freut mich jetzt total im Nachhinein. Also, damals fand ich das überhaupt nicht lustig, weil ich fühlte mich dann schon so ein bisschen auch betrogen.
Ne? Ja. Also, ja, klar.
Naja, egal.
Kann ich verstehen.
Aber es hat die wahrscheinlich wirklich weitergebracht, wie du sagst, in ihrer Entscheidung oder gefestigt, im Gegensatz zu mir. Ich war danach wirklich, ich musste das verarbeiten.
Hast du, wenn du sagst, du hast immer geliebt und so, aber hast du auch ein bisschen Gas gegeben? So
ja.
Ordentlich?
Ja, ne? Man muss ja nicht jetzt jahrelang lieben.
Nein,
also man kann ja
stundenweise.
Ja, eben.
Ja, ich sage immer, ich bin keine Frau für eine Nacht, so viel Zeit habe ich gar nicht.
Ungefähr so, ja, also ja, finde ich gut. Ungefähr also, so. Darf man ja jetzt nicht mehr heutzutage sagen. Ne? Aber früher war das mein, also es war schon so ein Lebensmotto.
Ja.
Ich habe es nicht bereut.
Nee. Auch nicht, finde ich auch nicht. Also man muss auch wirklich echt viel, ich finde, man muss sich einen Überblick auch verschaffen. Ja. Der Gottesgarten ist so groß und du müsst ja mitreden können. Und da ist dann immer die Frage, wie gehe ich vor? Nach Berufsgruppen, nach Altersgruppen, nach dem Alphabet?
Ich habe das gewechselt, ich habe alles durch. Also mal so, mal so, mal so.
Ja, ich kann richtig mitreden. Langhaarige Cellisten, kurzhaarige Cellisten, dunkelhaarige Cellisten.
Echt? Hast du so klassische Musik? So
nein, richtig. Aber dann auch irgendwie Monteure mit Latzhose, ohne
Gärtner.
Latzhose.
ja, so alles. Alles.
Alles. Mir macht ja, man nichts man muss mehr
es
vor.
Auch. Man muss es ja irgendwie auch auskosten, weil es wird ja, werden ja nicht mehr, wenn man älter wird. Es wird ja dann dünn. Weil die ja dann irgendwann auch ihre Traumatisierungen eben mit sich schleppen und dann einen richtig tollen Mann zu finden. Ist, glaube ich, schwer, wenn man jetzt in unserem Alter allein wäre und einen Mann finden müsste. Boah, da musst du, glaube ich, schon so ein paar Jahre noch mal rechnen, bis du dann einen findest und ob sich das dann noch lohnt.
Ja, und du sprichst jetzt ein Thema an, ich rede nicht gerne drüber und du ja auch nicht, hast du vorhin gesagt. Aber ich merke jetzt schon manchmal, dass ich, wenn ich so an der Ampel stehe, ja, und ich sage jetzt mal nicht im Gala-Outfit, sondern einfach so ganz normal an der Ampel stehe im Auto und dann so rüber gucke und neben mir so ein Mann im Auto ist und den finde ich gut, was selten vorkommt, aber wenn es mal vorkommt, dann gucke ich so rüber und dann denke ich mir so aus den Augenwinkeln, gleich guckt der jetzt zurück und will mit mir flirten. Und dann sitze ich und gucke ich wieder geradeaus und dann gucke ich immer so aus den Augen so rüber und denke mir, warum, der guckt gar nicht, warum guckt er denn jetzt nicht nochmal zurück? Und dann denke ich, vielleicht spielt der nur ein Spiel mit mir, dass der will, dass ich nochmal rüber gucke und so. Und dann gucke ich nochmal rüber und dann merke ich, der guckt schon links aus dem Fenster oder ist am Handy und so. Der interessiert sich einfach überhaupt nicht. Und damit jetzt mal klarzukommen, weil das war vor 10 Jahren anders.
Das war auf jeden Fall anders. Mir ist es neulich auch passiert, ich war im Auto und stand an der Ampel und eigentlich bin ich ja eher schüchtern. Also wenn mich jetzt einer anguckt, dann gucke ich erstmal nicht zurück, weil ich denke, also ich habe echt so total Komplexe. Aber der guckte dann die ganze Zeit, macht er dann irgendwann so Zeichen und sah nicht schlecht aus. Und dann dachte ich, naja, und dann macht er so, mach mal Fenster runter und so. Und dann dachte ich, na okay, mal gucken. Mach ich Fenster runter und dann sagt er, ihr Gürtel hängt aus der Tür. Wir haben den Gürtel eingeklemmt. Und ich so, ach, vielen Dank, toll, Wahnsinn. Oder? Dann hat er auch nicht mehr geguckt, dann war es vorbei. Ja? Ich habe den Gürtel reingeholt und dann war auch schon grün.
Es ist so schrecklich.
Ich merke das ja auch immer so bei den Freunden meiner Söhne. Gut, die sind so um die 20. Und ich fühle mich bei denen so wohl und denke dann immer, ich will da so dazu.
Ja, wir so,
und dann
so,
sagen die manchmal, Mama, jetzt geh mal wieder. Weil ich fühle mich dann so wohl und rede dann mit denen und werde dann auch wirklich schlagartig zu einem Jungen, zu dem Mädchen von damals, bis meine Söhne mich dann in die Realität zurückwerfen. Also sag, Mama, du kannst jetzt gehen.
Ein Au-pair-Mädchen hatte, da habe ich immer so mit der so geredet, so, weißt du, wir zwei sind ja so ungefähr ein Alter und so, bis mir klar war, ich war mehr als doppelt so alt wie die, ja, und so, aber ich hatte immer so, vom Gefühl her war die für mich so, wir waren so eine Generation, ja, und so, und als ich ihr dann den Fernseher ins Zimmer getragen habe und so gesagt habe, we have a huge TV for you, und die so, I don't watch TV, I have my phone, und so, dann merkte ich so, ah ja, stimmt, die guckt gar kein Fernsehen mehr,
also brauchst gar nicht probieren.
Und ich dann immer, du, ganz toll hier in Berlin, da kannst du super nach Charlottenburg, der Savini-Platz ist unheimlich schön, das musst du dir unbedingt angucken. Die waren nicht ein einziges Mal in Charlottenburg, die waren natürlich nur in Neukölln und Friedrichshain und so. Die ist über jeden Tag in irgendwelche Stadtteile gefahren. Da war ich überhaupt noch nie in meinem Leben. Und dann letztens habe ich mich mit so einer Nichte von mir unterhalten und dann meinte ich so, ja, und so deutsche Musik, wen findest du denn gut? Und ich dachte jetzt, wenn sie sagt Andreas Borani oder keine Ahnung, Tim Bensko, dann kann ich sagen, dass ich die kenne und dass ich ihr auch mal ein Autogramm besorgen kann und so. Und dann hat die mir lauter deutsche Bands genannt, da kannte ich keine einzige davon, ja?
Ja.
Dann habe ich auch so gemerkt, nee, das ist einfach eine andere Welt.
Das ist eine völlig andere Welt. Das kriege ich ja bei unseren Jungs mit. Also die hören auch Musik. Finde ich aber cool, die Musik, aber ich kann mir die Namen gar nicht merken. Die sind dann so sehr kompliziert auch und nie gehört. Nie gehört.
Nee.
Aber die finden mittlerweile, früher fanden die uns ja, als die so 15, 16 waren, fanden die uns ja nur peinlich und altmodisch, weil wir die Stones gehört haben und The Queen und Deep Purple und so. Dann haben die immer nur gesagt, boah, ihr seid so peinlich, so Scheißmusik. Mittlerweile haben wir sie so weit, dass sie tatsächlich auch, oder Bob Marley, Wenn wir Feste machen, also gemacht haben, dann haben die immer gesagt, mach doch mal geile Musik. Gerade wenn wir so in Spanien sind oder so, dann dürfen wir jetzt Musik machen. Also das hat sich
geändert.
Gelegt.
Gut.
Das finde ich beruhigend.
Ja, verstehe ich.
Ja.
hier geht's weiter. Es geht ja noch ums erste Mal. Dein erstes Konzert, kannst du dich da noch dran erinnern?
Mein erstes Konzert. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt nur sagen, mein erstes Geigenkonzert in Grafing in Oberbayern, wo ich mitgespielt habe. Grafing. Nee, ich war tatsächlich nicht in Konzerten als Jugendliche.
Ich war mal auf dem Jamiroquai-Konzert 1993, würde ich sagen, war eins meiner ersten Konzerte, wo ich so alleine hingegangen bin. Jamiroquai war gerade the hottest shit. Und der ist im Parkcafé aufgetreten in München und es war so voll, dass ich da nicht reingekommen bin. Ich bin da einfach nicht reingekommen. Ich hatte eine Karte, aber ich kam nicht nach vorne irgendwie. Ich sah den nicht. Ich hörte immer nur das Donnern der Musik und so und war da mit meiner Freundin. Und dann haben wir vor der Tür gewartet, dann haben wir so Typen kennengelernt und dann haben wir uns da vor der Tür unterhalten und diese Typen gingen dann irgendwann. Das Konzert war vorbei, aber wir standen da so rum und so. Und dann kam so ein Typ, so ein kleiner raus und unterhielt sich mit uns und dann stellte sich raus, das war Jamiroquai. Das war JK, der Sänger und so.
Oh,
und dann hat der damals zu uns gesagt, ob wir ihn heimfahren. Er wohnt am Wettersteinplatz in der Pension Wetterstein. Und dann haben meine Freundin und ich Jamiroquai und zwei seiner Bandmitglieder im Peugeot 206 irgendwie zum Wettersteinplatz gefahren. Und dann haben die gefragt, ob wir noch mit nach oben kommen, was kiffen. Und wir so, nein. Wir deppen. Wir haben abgesagt, mit Jamiroquai zu kiffen. Weil wir einfach zu anständig waren. Und dann
wie alt wart ihr da?
19.
Echt, ihr seid nicht mitgegangen?
Wir sind nicht mitgegangen. Und es ist mir entgangen, mit Jamiroquai in der Wetterstein-Pension zu kiffen. Ich denke.
Ja, das ist ihm entgangen.
Ja, wenn der wüsste jetzt, wie ich mich entwickelt habe.
Ja. Nee, also ich war tatsächlich, Ich weiß, dass ich immer so zu... ich bin Ariane Mishkin, der großen Theatermeisterin der Französischen. Der bin ich hinterher gereist, weil ich da rein wollte, zum Mishkin. Da sind wir nach Paris gefahren, und so meine Freundin und ich, und haben uns da vors Tor gestellt, wo die immer geprobt haben. Und haben uns dann aber nicht getraut, sie anzusprechen. Also ich war eher so ein Theatergroupie. Aber ja.
Das ist ja toll. Das ist, finde ich, toll. Also das hat dich ja auch inspiriert bis heute. Du hast einen Schauspieler geheiratet. Ist das leichter oder schwerer? Ist der Christian ein Mann, der abends auch nach Hause kommt und sagt, heute war ich nicht gut. Heute habe ich mich nicht gespürt. Oder nee. Ist er im Umgang recht einfach?
Er ist einfach. Ja, weil das ist, glaube ich, so ein... Also so sind Schauspieler ja, es gibt bestimmt solche, die so ein bisschen übertrieben dann auch zu Hause sind. Aber bei uns ist das zu Hause kein Thema, Schauspielerei, weil das auch, als die Kinder noch beide bei uns gewohnt haben, das war No-Go. Wir haben da nicht über unseren Beruf gesprochen, das hätten die gar nicht toleriert. Langweilig.
Ich glaube übrigens auch, dass das für Kinder die einzig gangbare Art und Weise ist, wie man mit diesem ganzen Medienrummelberuf umgehen kann, indem man zu Hause einfach dem überhaupt gar keinen Raum einräumt. Das ist bei uns auch so. Dass ich arbeite und im Fernsehen irgendwas mache, spielt für die Kinder überhaupt keine Rolle.
Ja.
Und ich finde das ganz toll, weil letztendlich glaube ich, man sieht ja so viele Beispiele, wo es so schief geht auch, wie sich Kinder dann entwickeln in diesen typischen Ehen, wo sie auch so nach vorne gezerrt werden und man die immer sieht und die auch so ein öffentliches Leben irgendwie leben. Und ich finde, das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man den Kindern da auch so einen guten Start ins Leben irgendwie ermöglichen kann. Dass die damit einfach gar nicht belämmert werden. So.
Ich finde es auch besser und gut, bei uns war natürlich, kam erleichternd hinzu, dass die Jungs sowieso nie mitdrehen wollten oder so. Also es kam nie die Bitte, darf ich auch mal bei euch bei einem Film mitspielen? Insofern hatten wir da leichtes Spiel, sie auch da so außen vor zu lassen. Es hat sie eher immer gestresst, wenn irgendwelche Leute einen erkennen oder so. Ne? Dann wurde man gleich so weitergerissen und jetzt Mama, jetzt komm endlich. Und ich bin aber trotzdem froh, dass der Bruno jetzt doch seinen Weg zum Film macht, weil eigentlich fanden sie das beide indiskutabel. Also Film. Hm. Und ja, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Landet. Ja, für wen das führt.
Ja, das ist doch spannend. Toll. Also, ich finde das gut, dass man nichts über eure Kinder weiß. Ich finde übrigens auch, dass mich das bei... Jetzt kommt der Postbote. Willst du kurz öffnen?
Ich überlege gerade. Oder ist es der Klempner?
Oh, in beiden Fällen würde ich mich für dich
freuen.
Dann
müsste ich jetzt hier raus. Ja. Ich warte jetzt mal. Wenn er hier reinkommt, muss ich raus.
Ach, hast du ein Klempnerproblem? Kommt jetzt gleich ein Mann in Latzhose, der sagt, ich muss hier mal ein Rohr verlegen. Das finde ich aber toll. Das will ich
abwarten. Das könnte sein. Vielleicht ist es auch der Postbote. Ich weiß es nicht.
Der könnte den gleichen Satz sagen.
Männer aller Orten, überall. Ja. Oder eine Männerschwemme hier in diesem Haus. Gewusst wie.
Also ich finde es toll, dass man nichts über deine Kinder weiß. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass ich bei vielen Schauspielern jetzt schon immer die Kinder vor Augen habe, wenn ich die in Rollen sehe, diese Schauspieler. Weißt du, man weiß so viel über die Ehe und über die Kinder und so, dass ich nicht mehr das abstrahieren kann.
Ja, und also ich bin da ja sowieso auch ein bisschen konventioneller oder konservativer. Ich finde es ja schon wichtig, Theater zu machen auch vorher und nicht gleich so zum Film zu gehen. Also jetzt für die jungen Nachwuchsschauspieler. Ich finde es riskant, gleich beim Film zu landen und gleich Erfolg zu haben. Und ich finde, Schauspielerei, da braucht man schon eine große Bandbreite. Und da muss man schon, also manchen gelingt es ja, aber manche sind halt nach den ersten Rollen dann auch verpufft. Und das ist, glaube ich, für Jugendliche echt traumatisierend. Mhm. Also er ist so hochgeschossen und Tochter oder Sohn von dem und dem und bla. Und dann irgendwann merkst du, ja, ist aber nicht genug Farbe, um jetzt wirklich als Schauspieler oder Schauspielerin zu bestehen. Und insofern, also finde ich eine gute Ausbildung, muss jetzt gar nicht Schauspielschule sein. Also da war ich zum Beispiel, also ich jetzt immer auf Probe. Ich war eine sehr schlechte Schauspielschülerin, überhaupt eine sehr schlechte Schülerin. Aber weil mir diese Enge einfach, das war nichts für mich. Aber Schauspielerei ist jetzt kein Spaß. Da muss man schon auch ein bisschen was können. Mhm.
Was konntest du denn nicht in der Schule?
Das wollte ich schon sagen, alles. Nein, also die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, nichts verstanden. Mhm. Habe ich nicht verstanden.
Auch bis zum Schluss nicht verstanden. Also war es bei mir, warum ich das wissen muss. Also diese mathematischen, ich dachte mir immer, wenn man sich jetzt heute entscheidet, Mathematik zu studieren, weil man echt so ein Typ ist, der sagt, ich will das wissen und warum, so, dann ist das ja okay, sollen die das alles machen. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich mich damit rumquälen muss, weil ich wusste, das werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen.
Nie wieder?
Nee. Und es ist also ja auch, ich habe es auch nie wieder gebraucht. Ich kann super die vier Grundrechenarten, ich kann ganz toll schriftlich dividieren und multiplizieren. Ich bin super im Kopfrechnen. Ich kann hohe Beträge addieren. Das ist das, was ich heute am meisten mache. Nein, aber verstehst du, also diesen ganzen Scheiß, den ich da lernen musste, ich nie wieder.
Nur Schikane.
Ja.
Und eben, ich dachte dann auch, ich kann einkaufen, ich kann allein einkaufen gehen.
Ja. Ich meine, das ist doch was.
Das ist das Wichtigste. Was brauchst du denn als Frau noch? Du musst das Kopfrechnen beherrschen.
Ah ja, du kriegst dein Haushaltsgeld 500 Euro und dann musst du halt einfach...
Brauchst du nicht.
Nein, ich weiß. Nein. Andrea, ich sehe, wir verstehen uns.
Ja.
So, jetzt überlasse ich dich dem Klempner. Kommt er?
Da kommt wirklich einer die Treppe hoch.
Ja. Das warte ich jetzt noch kurz
auf. War voll gruselig.
Ja.
Ich gucke gerade mit unseren Kindern, wir haben ja alle schon durch, ne? Killing Eve, Peaky Blinders, wow. Und jetzt sind wir gerade tatsächlich bei Stranger Things.
Ja.
Ey, das ist so scheiße gruselig. Mhm. Ich traue mich dann nachts fast nicht mehr mit dem Hund raus, weil ich immer denke, da kommt das Monster gleich um die Ecke. Aber der Klempner kommt nicht, der kommt wahrscheinlich gleich durch die Wand.
Okay, ja. Nein, der wartet natürlich, bis ich aufgelegt habe, damit du wirklich ganz allein bist und es auch keine Zeugen gibt.
Ganz allein, Fina.
Andrea, es war wunderschön mit dir.
Ja, hat total Spaß gemacht.
Ein schöner Morgen und ich bedanke mich tausendmal bei dir und was auch immer jetzt in deinem Leben passiert, viel Glück und viel Erfolg. Buch kommt raus nächste Woche, das läuft und dann wird es verfilmt und dann schauen wir es an zusammen, gell?
Ah ja,
so dann machen wir es an.
Ja,
tschüss.
Dank dir.
Tschüss.
War schön. Tschüss.
Ciao.
Was für eine tolle Frau. Und sie hat die ganze Zeit über, für die, die es nur gehört und nicht gesehen haben, natürlich in ihrem Badezimmer gekniet auf dem Boden. Sie hatte sich da gleich, glaube ich, eine Lichtsituation geschaffen. Vor allem hatte sie dort eine Ruhesituation. Ist ja für uns Frauen manchmal, ehrlich gesagt, der Mann hat ja meist ein Arbeitszimmer, während die Frau versucht, sich im Gästeklo mit dem Telefon irgendwie so zurückzuziehen, dass man dann dort in Ruhe ein Interview geben kann. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Es war sehr schön. Lieber Clemens, wir haben tatsächlich, wir stehen nicht mit leeren Händen vor unseren Fans.
Nein, wir haben über 100 Podcasts schon lange in der App. Die könnt ihr alle hören. Da sind wirklich tolle Gespräche drin. Wir haben nächste Woche das nächste Gespräch. Und wenn ihr sagt, ich möchte gar nicht mehr so viel Gerede hören, sondern braucht vielleicht mal eine kleine Musikpause. Auch das gibt's ja in der App mit ganz vielen verschiedenen Musikkanälen. Einfach Barbaradio-App runterladen. Ist kostenlos für Android, für Apple. Holt er euch. Viel Spaß.
Ein Wahnsinn. Also ich wäre jetzt begeistert, wenn ich Hörer wäre. Also, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de